Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmals wurden auch 3 Fälle in Europa bestätigt, in Frankreich. Weltweit sind etwa 1400 Menschen infiziert. 41 starben bislang an der Lungenkrankheit, alle in China. Die USA und Frankreich wollen jetzt ihre Staatsbürger aus Wuhan herausholen, wo das Virus zuerst aufgetreten war.
Die Stadt Wuhan komplett abgesperrt. Auch Autofahrer dürfen die 11-Millionen-Metropole nicht verlassen. Die Menschen sind angewiesen, zu Hause zu bleiben. Lange Schlangen aber in Apotheken und beim Arzt, wie dieses Video zeigt, das die Parteizeitung veröffentlicht. Die Regierung in China hat verkündet, dass sie komplette Transparenz walten lassen will. Bei der Neujahrsfernsehgala gestern Abend mit ca. 1 Milliarde Zuschauer auch Bilder aus der Notaufnahme eines Krankenhauses in Wuhan. Staatsmedien zeigen 2 Riesenbaustellen. Innerhalb weniger Tage sollen hier Krankenhäuser mit insgesamt 1300 Betten entstehen. In der Hauptstadt Peking, wie auch in mehreren Dutzend Millionen Städten, ist die höchste Notfallstufe ausgerufen worden. Normalerweise feiern die Menschen hier dicht an dicht den ersten Tag des chinesischen neuen Jahres. Doch alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Auch in Peking hat die Regierung die Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben. An Hauseingängen hängen Aufrufe, Personen aus Wuhan bei der Polizei zu melden. Gewaltige Eingriffe in das private Leben. Aber Anzeichen, dass sie auf Widerstand stoßen, gibt es kaum. Das Vertrauen in die Regierung und ihr Vorgehen in dieser Krisensituation scheint groß. Eine gewisse Skepsis allerdings bleibt. Großes Thema in den sozialen Medien ist die Frage, ob die Regierung tatsächlich transparent über die Verbreitung des Virus informiert.
Während China mit drastischen Maßnahmen auf das neuartige Virus reagiert, versuchen Experten zugleich, mehr über den Erreger herauszufinden. Die Weltgesundheitsorganisation sieht derzeit keine Notwendigkeit, einen internationalen Notstand auszurufen. Der Erreger gehört zur großen Gruppe der Coronaviren.
Unter dem Mikroskop sehen sie kronenartig aus, daher der Name Coronavirus. Die neuartige Variante wurde vermutlich zunächst über Tiere übertragen. In China hat sich der Erreger so verändert, dass er von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann. Dass erste Einzelfälle nun auch in Krankenhäusern in Frankreich bestätigt wurden, für Experten kein Grund zur Sorge.
Für mich ändert das Ankommen von Einzelfällen in Frankreich gar nichts an der Einschätzung der Lage. Viel wichtiger sind für mich die neuen wissenschaftlichen Daten, die wir jetzt haben aus China. Und wir können jetzt doch zunehmend sagen, das Ganze ist sehr, sehr ähnlich wie SARS.
Das SARS-Virus. Es breitete sich von 2002 bis 2003 in China aus und forderte fast 800 Tote. Damals konnte eine weltweite Verbreitung gestoppt werden. Coronaviren sind nicht neu für den Menschen. Andere Varianten sind häufig Auslöser für Atemwegserkrankungen und führen zu Fieber, Schnupfen und Husten. Ein lebensgefährliches Risiko stellen sie wohl erst für Patienten mit Vorerkrankungen dar. Gezielte Therapien oder einen Impfstoff gibt es bisher nicht, dafür eine Diagnose per Test. Auch an deutschen Kliniken ist man vorbereitet.
Wir haben unser Personal geschult, sodass auch entsprechend für jeden Mitarbeiter im Klinikum klar ist, wie vorzugehen ist. Aber dennoch, zurzeit ist vor allem mit Influenza-Erkrankungsfällen zu rechnen.
Ärzte raten daher zu mehr Hygiene, etwa Hände waschen und Mund und Nase schützen. Das helfe gegen Influenza genauso wie gegen Coronaviren.
Was passiert, wenn es in Deutschland einen Coronavirus-Verdachtsfall geben sollte? Dazu haben wir einen Überblick auf tagesschau.de. Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump haben jetzt seine Verteidiger das Wort. Der oberste Rechtsberater des Weißen Hauses, Cipollone, begann das Plädoyer mit einem kurzen Überblick. Die ausführliche Argumentation soll am Montag und Dienstag folgen. Die Republikaner bestreiten, dass Trump sein Amt missbraucht habe. Der Vorwurf der Demokraten lautet, der Präsident habe sich dafür eingesetzt, dass in der Ukraine Korruptionsermittlungen gegen seinen Konkurrenten Biden und dessen Sohn aufgenommen werden.
Kein freies Wochenende im Senat. Anders als die Demokraten, die die maximal vorgesehene Zeit voll genutzt hatten, versprechen die Anwälte des US-Präsidenten, sich kurz zu fassen. Auftakt am Samstagmorgen. Donald Trump habe nichts falsch gemacht. Das betont der Leiter seines Verteidigungsteams, Pat Cipollone. Die Demokraten hätten nur eines im Sinn. Sie fordern von Ihnen nicht nur, die Ergebnisse der letzten Wahl zu kippen. Sie fordern Präsident Trump, vom Stimmzettel einer Wahl zu entfernen, die in ungefähr 9 Monaten stattfinden wird. Letzte Nacht, nach 3 Tagen und insgesamt 24 Stunden Plädoyer, hatten die Demokraten noch einmal an die republikanischen Senatoren appelliert, Zeugen zuzulassen.
It doesn't matter whether you like him.
Es spielt keine Rolle, ob sie ihn mögen oder nicht mögen. Entscheidend ist, ob er eine Gefahr für das Land ist, weil er es wieder machen wird. Der erste Auftritt von Trumps Verteidigern im Kapitol ist nach knapp 2 Stunden zu Ende. Nach wie vor rechnet hier in Washington niemand damit, dass die Republikaner der Forderung der Demokraten nachgeben und Zeugen zulassen. Damit sieht im Moment alles danach aus, dass der Prozess bereits nächste Woche zu Ende gehen könnte. Rechtzeitig zu Trumps Rede zur Lage der Nation. Denn das scheint der Wunsch des Präsidenten zu sein.
Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei gestern Abend ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. Mehr als 1000 Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Das Zentrum des Bebens, der Stärke 6,8, lag in der 4000 Einwohnerstadt Sivrice im Osten des Landes. Die türkischen Behörden registrierten zahlreiche Nachbeben.
Die Erde bebt. Eine Live-Sendung des Lokalfernsehens der osttürkischen Stadt Elazığ. Gestern Abend, 20.55 Uhr Ortszeit. Kurz darauf wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich. Zahlreiche Häuser in den Städten Elazığ, Malatya und in umliegenden Gemeinden sind eingestürzt. Sofort beginnen Rettungskräfte mit der Suche nach Verschütteten. Viele Opfer können nur noch tot geborgen werden. Mehr als 2000 Helfer sind nach offiziellen Angaben in der betroffenen Region im Einsatz. Immer wieder sind die Rettungskräfte erfolgreich. Es ist derzeit bitterkalt, tagsüber um die 3 Grad, nachts bis zu minus 8. Eine Frau wird nach 19 Stunden aus den Trümmern geholt. Verschüttet unter Mauerresten eines mehrstöckigen Gebäudes habe sie mit dem Mobiltelefon um Hilfe gerufen, heißt es in türkischen Medien. Präsident Erdogan ist in die Krisenregion gekommen und verspricht, der Staat würde alles dafür tun, so viele Verschüttete wie möglich lebend zu bergen. Immer noch werden zahlreiche Menschen vermisst, so wie unter den Trümmern dieses Hauses. Meine Schwiegermutter lebt hier, eine 4-köpfige Familie, und sie hatten Besuch. Sie wohnten im 1. Stock, wir warten immer noch auf Nachricht. Bisher konnten mehr als 40 Verschüttete geborgen werden. Die Rettungskräfte setzen zur Stunde ihre Suche nach den Vermissten fort.
Im Irak sind die Sicherheitskräfte in mehreren Städten erneut gewaltsam gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. In Bagdad wurden mehrere Protestcamps geräumt. Dabei setzten die Sicherheitskräfte auch Tränengas und Schusswaffen ein. In Bagdad und in der südlich gelegenen Stadt Nasiriyah kamen nach Angaben von Ärzten mindestens 3 Menschen ums Leben. Am Freitag hatte der einflussreiche Geistliche al-Sadr der Protestbewegung seine Unterstützung und damit auch den Schutz vor der Polizei entzogen.
In Leipzig sind etwa 1300 Demonstranten gegen das Verbot einer linksextremen Online-Plattform auf die Straße gegangen. Polizei und Sicherheitskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Während der Demonstration kam es zu Ausschreitungen. Zum Protest aufgerufen hatten mehrere linke Aktionsbündnisse. Hintergrund ist ein 2017 vom Bundesinnenministerium verhängtes Verbot der Plattform linksuntenindimedia.org. Über die Rechtmäßigkeit wird am Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt.
In der Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Leipzig einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Sachsen verloren in Frankfurt mit 0:2.
Mit dieser Euphorie bei Eintracht Frankfurt am Ende des Spiels gegen RB Leipzig war lange Zeit nicht zu rechnen. Denn Leipzig spielte die Gastgeber in der ersten Hälfte nach allen Regeln der Kunst aus und kam zu zahlreichen Chancen, wie hier Nkunku. Eintracht-Torwart Trapp zeigte sich jedoch hier genauso in Bestform wie Momente später beim Schuss von Schick. Bundestrainer Jogi Löw sah dann nach der Pause eine viel zweikampfstärkere Eintracht, die schon wenig später durch einen wunderbaren Treffer von Touré mit 1:0 in Führung ging. Leipzig schaffte es trotz zahlreicher Offensivspieler nicht mehr mit Struktur und Plan zu spielen. Timo Werner hatte noch die beste Chance zum Ausgleich. In der Nachspielzeit aber machte Frankfurt den Sieg perfekt. Nach Vorarbeit von Paciencia traf Philipp Kostic zum umjubelten 2:0. Leipzig erstmals seit 9 Spielen geschlagen, Frankfurt mit 2 Siegen nach der Winterpause.
Die in Weiß spielenden Gladbacher gerieten früh in Rückstand gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Mainz. Quaison, der Torschütze, Mainz 05, auswärts konterstark. Sie gewannen ja in Hoffenheim und in Bremen. Freistoß für Borussia Mönchengladbach dann in der 24. Spielminute. Wenzel Player, der nicht im Abseits steht, die Abwehr der Gäste nicht gut zugeordnet, Player zum 1:1 Halbzeitstand. Achim Beierlorzer, Trainer der Mainzer, unter Zugzwang nach dem 1:2 gegen Freiburg. Ein Punkt heute konnten sie festhalten bis zur Schlussviertelstunde. Dann Alasson Player mit seinem zweiten Treffer nach der Flanke von Hermann. Player schon im Hinspiel an allen 3 Gladbacher Treffern beteiligt. Die Entscheidung für Borussia Mönchengladbach kurz vor dem Abpfiff spektakulär. Florian Neuhaus aus gut 35 Metern, Robin Zentner im Tor der Mainzer überrascht. Borussia Mönchengladbach zeigt sich gut vorbereitet für das anstehende Spitzenspiel. Gladbachs Trainer Marco Rose am Samstag als gebürtiger Leipziger zu Gast in Leipzig.
Und hier die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg-Hertha BSC 1:2, Freiburg-Paderborn 0:2, Union Berlin-Augsburg 2:0. Im Spiel München gegen Schalke steht es kurz vor dem Ende 4:0. Bereits gestern besiegte Dortmund Köln mit 5:1. Morgen trifft dann noch Bremen auf Hoffenheim und Leverkusen empfängt Düsseldorf. Die Tabelle. Leipzig bleibt trotz der Niederlage vorn. Mönchengladbach Zweiter vor München und Dortmund. Es folgen Schalke, Leverkusen und Freiburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Wolfsburg vor Union Berlin, Augsburg und Hertha BSC. In der Abstiegszone Bremen, Paderborn und Schlusslicht Düsseldorf. Die deutschen Handballer sind bei der Europameisterschaft auf Platz 5 gekommen. Sie gewannen ihr letztes Spiel in Stockholm gegen Portugal mit 29:27.
Ein versöhnlicher Abschluss für das deutsche Team bei dieser EM nach einem hart erkämpften Erfolg gegen eine starke portugiesische Mannschaft. Die DHB-Auswahl begann mit viel Konzentration im Abschluss, lag über weite Strecken der Partie knapp in Führung, hatte allerdings auch einige schwächere Minuten. Man spürte aber über das gesamte Spiel den Siegeswillen des Teams von Bundestrainer Christian Prokop. In der entscheidenden Phase in der zweiten Hälfte war es dann wieder einmal der spät eingewechselte Torhüter Johannes Bitter, der mit starken Reflexen glänzen konnte. Und mit dem letzten Treffer durch Marian Michalczyk zum 29:27 Endstand war Platz 5 dann perfekt. Beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation in Berlin im kommenden April.
Ein glückliches deutsches Team. Skispringer Schmid, Eisenbichler Laie und Geiger siegten im polnischen Zakopane überraschend deutlich. Ein erfolgreicher Punktesammler Stefan Laie. In beiden Durchgängen ließ er die Trainer jubeln. Team-Schlussspringer Karl Geiger, Führender im Gesamtweltcup, konnte im Finale ganz gelassen fliegen, der Vorsprung bereits groß. Und als er nach 142 Metern landete, war klar, das deutsche Team siegt souverän. Mit umgerechnet rund 20 Metern Vorsprung vor Norwegen und Slowenien.
Die Lottozahlen. 9, 12, 28, 30, 34, 43, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 26. Januar.
Hoher Luftdruck sorgt noch für ruhiges Wetter. In der neuen Woche beschert uns dann ein Atlantiktiefregen und teilweise stürmischen Wind. Heute Nacht ist es im Norden oft bedeckt, hier und da fällt etwas Nieselregen, sonst neben dichten Nebelfeldern auch mal klar. Morgen erwartet uns eine meist trockene Mischung aus Nebel oder Hochnebel, kompakten Wolken und in einigen Regionen auch Sonnenschein. Heute Nacht verbreitet frostig, im Norden sowie am Rhein leichte Plusgrade. Im Dauernebel morgen Werte um den Gefrierpunkt, am Rhein dagegen um 10 Grad. Am Montag lebt der Wind auf, dazu viele Wolken und verbreitet etwas Regen, der gegen Abend im Westen stärker wird. In den folgenden Tagen zum Teil stürmisch und wechselhaft, auch kurze Gewitter und Schneefälle bis in tiefere Lagen sind dabei.
Karin Mioska hat um 23.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. In Europa angekommen, wie gefährlich ist das Coronavirus und Widerstand gegen Tesla, was Elon Musk seinen Kritikern in Grünheide zu sagen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.